Willkommen in Fechners Universum. Der Podcast zur Entfaltung deiner Persönlichkeit, deiner Präsenz und deines Potenzials.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eckhart Schuschin im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast-Universum. Mittlerweile die 63. Folge von Eckhart Schuschin. Danke erstmal dafür, dass ihr immer wieder einschaltet, zuhört und euch auch meldet, wenn ihr was anzumerken habt, wenn ihr ein Feedback habt, wenn ihr Gedanken habt zu Themen, die ich hier bespreche oder mit denen ich mich hier beschäftige. Ich habe vorletzte Folge darüber unter anderem darüber gesprochen, über das Thema emotionale Einsamkeit und hatte gesagt, ich werde mich da in einer Extra-Folge mal drum kümmern und euch erklären, um was es da geht. Und diese Folge ist jetzt. Lasst uns ein bisschen über das Thema emotionale Einsamkeit sprechen, beziehungsweise auch diese Thematik, sich verloren zu fühlen in dieser Welt oder auf dieser Welt. Ja. Mir ist das Thema deswegen so wichtig, weil ich mich jetzt in den letzten Monaten oder in dem letzten Jahr sehr, sehr viel damit beschäftigt habe, weil bei mir dieses Thema seit meiner frühesten Kindheit quasi existiert, ich aber davon in dieser Form und in dieser Beschreibung und in dieser Erklärung noch nie was gehört habe bis vor kurzem, wo ich mehr oder weniger zufällig ein YouTube-Video gefunden habe durch, keine Ahnung, wurde mir vom Algorithmus, Klammer auf, vom Universum, Klammer zu, zugespielt und seitdem, also ich habe mir dieses Video dreimal hintereinander gleich angeguckt und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Zum ersten Mal erklärt mir jemand, was mit mir los ist und warum ich so ticke, wie ich ticke, warum ich immer wieder die gleichen Muster an den Tag lege, ausagiere und wieso ich trotz meiner ganzen Bemühungen, ich praktiziere seit knapp 30 Jahren buddhistische Meditation. Ich habe mich ganz viel in therapeutische Kontexte begeben. Ich habe alternative Heilmethoden ausprobiert, selber gelernt. Bin ja Heilpraktiker für Psychotherapie, obwohl ich jetzt nicht offiziell eine Heilpraxis habe, aber das fließt natürlich, dieses ganze Wissen, die ganze Erfahrung, auch meine neoschamanische Ausbildung, das fließt natürlich alles in meine Coachings mit ein. Und falls du, während du jetzt diese Folge hörst, das Gefühl hast, boah, das geht bei mir wirklich in Resonanz, die ganze Thematik und also bei mir war es wirklich so, dass ich wirklich einen Schreck bekommen habe, also richtig, deswegen, ich habe die dreimal hintereinander gehört, die Folge. Übrigens, eine Hypnosetherapeutin aus Österreich, die heißt Pat Anthony, macht sehr interessante Videos. Pat, also mit P-E-T heißt sie, Anthony mit H. Findet ihr bei YouTube und auch auf Instagram und so. Kann ich euch sehr ans Herz legen, sehr spannend. Die Frau weiß wirklich um Bescheid über das, was sie da redet. Ist ein bisschen eigen mit ihrem österreichischen Dialekt, aber mich hat es nicht gestört. Also von daher, dort habe ich sozusagen diesen Aha-Effekt mitbekommen, als ich zufällig diese Folge über emotionale Einsamkeit gehört habe. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen darüber sprechen, möchte auch ein bisschen mein eigenes Leben mit einfließen lassen als Beispiele, wie sich emotionale Einsamkeit zeigt oder was überhaupt die Definition ist. Diese Thematik ist noch nicht wirklich groß erforscht. Also wir stellen bloß mit in unserer Gesellschaft, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich einsam fühlen, in dieser Welt mit sich, obwohl sie gut eingebunden sind, obwohl sie Sozialleben haben, Einsamkeit, also statistisch gesehen wird das immer häufiger, also vor allen Dingen auch bei jungen Menschen, immer wieder bei Statistiken, bei Umfragen und so wird angegeben, große Einsamkeit. Es gibt unterschiedliche Arten von Einsamkeit. Es gibt einmal diese Einsamkeit, dass man sich alleine fühlt, so temporär, das denke ich, das ist, also wenn zum Beispiel der Partner nicht da ist, die Partnerin nicht da ist und man sich einfach, ja, Sehnsucht hat, das ist eine Art von Einsamkeit, die ich eher als Alleinsein oder sich alleine fühlen bezeichnen würde. Bei der emotionalen Einsamkeit geht es um etwas, was viel mehr sozusagen mit einem selber zu tun hat. Und ja, wie so vieles unserer Themen, auch unserer psychischen Themen, etabliert sich diese emotionale Einsamkeit oft oder meistens in der frühen Kindheit oder in den ersten Lebensjahren, denn dort wird die Ursache gesetzt dafür, für ein Gefühl der Verbundenheit, für ein Gefühl des Soziallebens, also wenn wir uns die Chakren zum Beispiel angucken, ist das erste Chakra, das Basischakra sozusagen, dafür auch zuständig, diese Verbindung einerseits zur Erde, zum Materiellen, und das erste und zweite Chakra sind maßgeblich dafür verantwortlich, für sich in einer sozialen Gruppe, in einem sozialen Umfeld wohlzufühlen und dort geborgen zu sein, sich geborgen zu fühlen. Und wenn das in ganz, ganz frühen Jahren, in den ersten Lebensjahren bei einem Menschen, bei einem kleinen Kind nicht gegeben ist, aus den unterschiedlichsten Gründen, weil die Eltern beispielsweise selber noch sehr, sehr unreif sind und eigentlich nicht fähig sind, wirklich das alles zu geben, was ein kleines Kind an Bedürfnissen hat, dann sind sozusagen die ersten Grundlagen dieser emotionalen Einsamkeit schon gelegt. Und ich möchte ganz kurz definieren, um was es mir geht, weil es kann ein bisschen missverstanden werden. Emotionale Einsamkeit heißt, wenn man kein gesundes Verhältnis, kein sicheres Verhältnis, kein natürliches Verhältnis, kein wertschätzendes Verhältnis zu sich selber entwickeln kann, weil man durch die Umgebung, durch die soziale Umgebung, in der man aufwächst, eigentlich immer abgelenkt wird, weil man immer im Außen ist, weil man denkt, also beispielsweise in einem sehr aggressiven Elternhaus, weil man bestraft wird, wenn man nicht brav ist, wenn man aus der Reihe tanzt oder wenn man einfach nicht die Nähe und die Geborgenheit und die körperlichen Bedürfnisse gestillt kriegt, weil die Eltern dazu unfähig sind, ihren Kindern das zu geben, dann entsteht sozusagen eine Lücke zwischen dem Alltags-Ich und der Seele oder des inneren Seins, des inneren Kerns, der Essenz eines jeden Menschen. Also es entsteht eine Lücke, die sich immer weiter manifestiert, je älter man wird, weil man nie gelernt hat, sich auf sich selber zu beziehen, auf sein eigenes Inneres, sich zu konzentrieren, zu fokussieren und dort sozusagen die Ruhe und das Zentrum und die eigene Kraft zu spüren, zu entwickeln und von dort aus ins Außen zu agieren. Also Personen, vor allen Dingen dann auch im späteren Leben erwachsene Personen, die das nie gelernt haben, haben ihren Fokus immer ins Außen. Ja, also das wird geübt quasi, wenn du in so einem dysfunktionalen Elternhaus aufwächst, beispielsweise auch, also ich zum Beispiel bin ein Scheidungskind, ich habe natürlich unbewusst, also meine Eltern haben sich getrennt, da war ich glaube ich 2, 2,5, mein Bruder hat das ein bisschen mehr mitbekommen, auch die Streitereien, aber natürlich hat meine junge Seele das mitgekriegt, dass bei uns zu Hause einfach kein sicheres Nest mehr vorhanden war, ja, und mein Vater war auch relativ gewalttätig, das war auch gut, dass meine Mutter quasi uns eingepackt hat und in einer Nacht- und Nebelaktion zu Hause abgehauen ist. Ihr Vater hat ihr damals geholfen, quasi aus dieser kaputten Familiensituation zu fliehen. Aber das macht natürlich was mit kleinen Kindern. Das ist eine Verlustangst, das ist ein Verlust. Der Vater ist plötzlich nicht mehr präsent. Der war meine ganze Kindheit nicht präsent, weil da auch gerichtlich erwirkt wurde von meiner Mutter, dass mein Vater uns nicht sehen darf oder nur sehr, sehr, sehr eingeschränkt sehen darf, weil er eben latent ihr gegenüber aggressiv und gewalttätig wurde. Und ich habe zum Beispiel noch eine Narbe hier in der Augenbraue, die damals entstanden ist, als mein Vater mich einfach mal so zur Seite geschubst hat als ganz kleines Kind und ich gegen so einen Glastisch gefallen bin. Und ja, interessantes Andenken an meinen Vater. So ein kleines Kind, was in so einem Umkreis aufwächst, vielleicht sogar auch noch Gewalterfahrungen erlebt, Vernachlässigung, Bestrafung, das kann kein gesundes Verhältnis zu sich selber entwickeln, weil es immer in Hab-Acht-Stellung ist. Immer in Hab-Acht-Stellung. Ich muss mich verhalten, damit ich möglichst Gefahren, Bedrohungen aus dem Weg gehe. Das heißt, der Fokus kann sich nicht gesund entwickeln nach innen. Also eine gute, gesunde Beziehung, eine wertschätzende, sich selbst liebende Beziehung zu sich selber aufzubauen, weil man immer sozusagen ins Außen fokussiert ist, um sich anzupassen, zu erspüren, wo sind hier gerade die schwierigen Situationen, jetzt bloß nichts falsch machen. Dieses Kind zieht sich zurück, hält sich zurück, manchmal platzt es dann doch raus und dann wird es bestraft. Also der Fokus ist immer nach außen gelegt, immer in die Umgebung, hab Acht. Also diese Menschen entwickeln auch oft ein ganz, ganz feines Gespür für die Umgebung, für die Gefühle anderer, für die Mitmenschen, für die Partner, für die Gefühle in der Familie, weil es quasi eine Überlebensstrategie war. Ja, das führt aber dazu, dass sich dieser Mensch, der diese Erfahrungen macht, dieser junge Mensch, eben weder ein Zugehörigkeitsgefühl zu sich entwickelt und erst recht aber auch nicht ein Zugehörigkeitsgefühl zu seinem sozialen Umfeld, zur Familie, zu Gruppen. Also ich hatte irgendwie, das weiß ich noch wie heute, so irgendwann im Alter von 10, 12 Jahren, so dieses Gefühl, ich gehöre hier nicht hin, das ist nicht meine Familie. Zu diesem Zeitpunkt war ich aber auch schon sozusagen so isoliert, weil ich natürlich durch mein Verhalten Aufmerksamkeit auch haben wollte und diese Liebe und diese Nähe und diese körperliche, dieses Schutzbedürfnis hatte, es aber nie gegeben wurde und ich natürlich oder jedes Kind dann irgendwann anfängt rund zu drehen und entweder in Widerstand zu gehen, was ich gemacht habe, also Theater zu machen oder auch wirklich impulsiv zu sein, ohne in dem Moment darauf zu achten, dass es mir schaden könnte, dass ich verprügelt werde oder dass ich bestraft werde. Das andere Verhalten, was man entwickelt, ist sozusagen dieses Nerdtum. Also heute tun wir das ein bisschen ab. So Leute, die so ganz in sich verkapselt sind, irgendwie die sich an den Computer setzen und eigentlich nur noch in dieser Welt leben. Also was natürlich durch das Internet, also ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen, da gab es da noch gar nicht. Mein Bruder hat in Ansätzen damals in den 80er Jahren dann angefangen mit dem Commodore-Computer und mit Atari-Computer sozusagen so Computerspiele zu spielen und ist sozusagen, hat er so die Strategie des Nerds gefahren, ne? Weil ihm ging das ja genauso, er war ja in der gleichen Situation. In unser Leben kam dann mein Stiefvater, zu dem ich überhaupt keine gute Beziehung hatte und vor dem ich nach einer bestimmten Situation, wo ich wirklich Lebensangst hatte und wo ich gemerkt habe, okay, dieser Mensch, dieser Mann will mir Böses. Der will, ne? Die Situation erzähle ich jetzt nicht. Das spielt jetzt für die Thematik keine Rolle. Ich bin ja gerade dabei, mein Buch zu schreiben und meine Geschichte aufzuschreiben, einfach auch damit ihr, falls ihr bei mir sozusagen eine Begleitung sucht, ein Coaching wünscht, dass ihr einfach wisst, wie meine Geschichte ist. Also, dass ich viele Sachen wo ich jetzt eine Begleitung anbiete, einfach wirklich weiß, um was es geht. Ähnlich auch eben hier bei dieser Thematik emotionaler Einsamkeit. So, also da kam eben noch mein Stiefvater dazu, vor dem ich wirklich Angst hatte. Und wenn meine Mutter unterwegs war, nicht da war, oft war sie am Wochenende auch tagsüber arbeiten, um irgendwie die Familie finanziell über Wasser zu halten. Sie hat viel gekellnert und so. Also die haben sich schon bemüht, uns zu versorgen und uns mit dem sozusagen nötigen Materiellen zu versorgen. Aber emotional sind da große, große Lücken gewesen. Und vor allen Dingen, also ich habe mich mit meinem Bruder mal unterhalten und wir beide können uns null dran erinnern, dass wir mal in den Arm genommen wurden oder dass mit uns gekuschelt wurde oder dass uns mal vorgelesen wurde oder sowas. Ganz oft mussten wir morgens früh alleine aufstehen, als wir dann zur Schule gingen und uns unsere Brote machen oder die waren einfach schon fertig gemacht und wir mussten dann alleine los zur Schule und so. Na klar, weil meine Eltern auch Gaststätten hatten, als ich noch sehr jung war und entsprechend lange gearbeitet haben und dann so früh morgens nicht aufgestanden sind. So, also das führt zu dem Gefühl von ich gehöre nicht dazu oder ich bin hier falsch, sowohl in der Familie als auch in Gruppen. Also was natürlich dazu führt, dass man als Kind vor allen Dingen auch traurig wird und depressiv wird. Das passierte dann bei mir in meiner Jugendzeit, dass ich ich weiß bis heute ehrlich gesagt nicht, wie ich das überstanden habe. Ich weiß, dass ich ganz oft suizidale Tendenzen hatte, drüber nachgedacht habe, aus dem Fenster zu springen. Eine Cousine von mir, die ungefähr mein Alter ist, hat das mal probiert. Sie hat das überlebt und ich habe das nicht gemacht, weil ich eigentlich einfach auch ein Schisser bin. Ich habe damals wahnsinnig Angst gehabt, dass es wehtut und dass ich das überlebe und dann sozusagen vielleicht für immer ein kaputtes Bein habe oder eine Kopfverletzung oder sowas. Und da war ich glücklicherweise zu ängstlich. Ich habe mir eine Strategie entwickelt dann als Jugendlicher, dass ich irgendwie angefangen habe, weil ich gemerkt habe im Unterricht, im Kunstunterricht, wo mich auch meine Lehrerin Frau Sander, wenn Sie das hören, vielen, vielen Dank dafür, also mich sozusagen inspiriert hat, meine künstlerische Ader zu entwickeln. Also ich habe sowas zwischendurch temporär als Überlebensmechanismus entwickelt in meiner dysfunktionalen Familie, dass ich mich darauf konzentriert habe zu zeichnen. Ich habe stundenlang bei mir zu Hause feinste Bleistiftzeichnungen gemacht und habe das geübt, wie funktioniert Licht, Schatten, Perspektive. Ich habe gelernt, große Formate zu zeichnen, Raster anzufertigen, Fotos zu vergrößern und so, was mir dann damals dann auch dazu verholfen hat, dass ich einen Platz an der Kunsthochschule in Braunschweig bekommen habe, als ich dann mit dem Abitur fertig war, was wirklich abgefahren war, weil da waren irgendwie, weiß ich, 1000 Bewerber und es gab irgendwie 15 Studienplätze, wovon ich dann einen bekam. Ich konnte das damals überhaupt nicht fassen, weil da hat sich dann schon quasi die Spätfolge der emotionalen Einsamkeit gezeigt. Ich hatte kein Gespür zu mir selber. Das ist eins der großen Probleme, wenn man sein Ich, seine Essenz, seine Seele so von sich abkapselt, um es zu schützen vor der bösen, vor der unsicheren, vor der nicht geborgen, geborgen haltenden, ihr wisst, was ich meine, manchmal deutsche Sprache, schwere Sprache, wenn man so sozusagen sein inneres Ich, seine Essenz, seine Seele einsperrt und ich stelle mir das wie so eine Kugel in meinem Herzen oder in meinem Energiesystem vor, wo man aber dann nach ein paar Jahren einfach nicht mehr rankommt. Also, das ist so, ja, das ist so ein Dauergefühl von fehlender Verbindung zu sich selber, gleichzeitig eine fehlende Verbindung zum Außen, auch wenn man Freunde hat oder auch Partner, die einem sagen, ich finde dich toll, ich hab dich lieb, man hört das, aber es kommt nicht im Herzen an. Man spürt das nicht oder man glaubt das nicht, weil man ja selber zu sich überhaupt gar kein wertschätzendes Gefühl entwickelt hat. Also ich kann ja nur etwas spüren und annehmen, was ich annehmen, was ich selber kenne. Und wenn das aber nicht da ist, dann ist das ganz schwierig und führt nur dazu zu weiteren Gefühlen der Isolation, Vereinsamung und Trennung zu egal wie. Also vor allen Dingen auch in Gruppen. Ja, also gleichzeitig erzeugt das natürlich ein Gefühl von Aggression, von Wut auf die Menschen, die einem sozusagen immer wieder potenziell gefährlich in der Umgebung erscheinen. Und das führt zu Aggression. Ja, meistens wird die dann unterdrückt, weil man natürlich weiß, wenn ich jetzt hier meine Wut rauslasse und einfach mal auf den Topf kloppe, wie es bei mir der Fall war, kriegt man auf die Fresse. Oder wird krass bestraft. Und ja, also ich muss meiner Mutter und meinem Stiefvater fast unterstellen, dass es ihnen auch irgendwie teilweise, weil sie selber hochgradig traumatisiert sind, waren, dass es ihnen auch eine gewisse Freude gemacht hat. Also zum Beispiel, als wir Teenager waren, haben wir auf so einem Kuhdorf in Niedersachsen gewohnt, am Harzrand. Landschaftlich alles wunderbar, aber wir durften und unsere Schule war ungefähr 20 Kilometer weg in der nächstgrößeren Kleinstadt. Ja, da musste man morgens irgendwie eine halbe Stunde mit dem Bus hinfahren und aus meiner Schule, später dann vor allen Dingen auch im Gymnasium, waren nur ganz, ganz wenige wirklich aus dem Dorf, mit denen ich auch in der Schule zu tun hatte. Also meine Freundinnen waren entweder in der Stadt oder in einem der Dörfer um diese Kleinstadt rum. Das heißt, es war gar nicht möglich, mal eben irgendwie, ich komme gerade mal vorbei. Aber wenn man irgendwie miteinander in Kontakt sein wollte mit seinen Freunden, gab es das Telefon. Allerdings muss man sich das so vorstellen, in den 80ern war das Telefon damals noch so, dass es wirklich auch was gekostet hat. Es gab ein Nahgespräch und ein Ferngespräch und das konnte dann schon schnell mal, wenn man so eine halbe Stunde telefoniert hat, was hat das damals gekostet? Vielleicht, ja, 20, 30, 40, 50 Pfennig, so ein Ortsgespräch, aber weil meine Eltern natürlich auch immer auf das Geld achten mussten, hat meine Mutter irgendwann diese Idee gehabt, dieses Telefon abzuschließen. Das heißt, wenn ich mit meinen Freunden oder mit jemandem telefonieren wollte, um irgendwas auch für die Schule zu klären oder zu besprechen oder auch sich zu verabreden, weil es gab kein Handy, das für die jungen Leute, die das jetzt hören, ist vielleicht nicht mehr nachvollziehbar, aber es war wirklich schwierig, wenn man sich verabredet hat, da irgendwie was zu ändern oder zu sagen, ich komme eine halbe Stunde später oder so, weil man konnte auch keine E-Mail schreiben. Es hat irgendwie alles nicht so richtig schnell funktioniert wie heute. Und meine Mutter hat das Telefon abgeschlossen. Das heißt, ich musste mit meinem sparsamen Taschengeld oder von dem Geld, was ich mir durch Zeitungsaustragen verdient habe, zur nächsten Telefonzelle gehen, egal ob es kalt war, ob es geregnet hat oder so, und dann dort sozusagen Geld einwerfen und mit meinen Freunden telefonieren. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich meiner Mutter niemals vergeben werde, dass sie halt einfach auch noch zusätzlich dafür gesorgt hat, zusätzlich zu der Situation zu Hause, wo ich immer Angst hatte und immer das Gefühl hatte, ich gehöre hier nicht hin, ich werde bestraft, ich bin aussätzig, dass sie auch noch sozusagen dafür gesorgt hat, dass ich nicht einfach mit den Menschen, die mir am Herzen lagen, mit denen ich eine freundschaftliche Verbindung aufgebaut habe, kommunizieren konnte. Das, harter Tobak, neben vielen anderen Sachen. Übrigens, wenn ich jetzt so darüber erzähle, ich habe mit meiner Mutter, ich habe das lange, lange versucht, mit ihr diese ganzen Themen zu besprechen und ich finde, auch wenn man die Vergangenheit nicht ändern kann, ist es wahnsinnig wichtig, dass man darüber spricht und sich austauscht und auch eine Sensibilität dafür entwickelt, wenn man ein bestimmtes Verhalten an den Tag legt, dass man dann, wenn man gesagt bekommt, sorry, hier triggert mich etwas, was früher genauso war, hör auf, dich mir gegenüber so zu verhalten, wenn dann keine Bereitschaft da ist, da sensibel mit umzugehen, dann bleibt einem nichts anderes übrig, so wie ich das vor 2 Jahren gemacht habe, zu meiner Mutter den Kontakt komplett abzubrechen, nachdem ich bestimmt 10-mal in den letzten 20 Jahren versucht habe, mit ihr Dinge zu klären und aufzuarbeiten. Aber sie ist selber dazu nicht fähig, weil im Nachhinein, wenn ich das so sehe, wenn ich mir meine Geschichte angucke und ich gucke sie mir gerade genau an, weil ich dieses Buch schreibe, und immer noch sozusagen in den jungen Jahren meines Lebens bin, dass ich einfach sehe, okay, meine Mutter war auch hochgradig und ist heutzutage, glaube ich, auch hochgradig noch psychisch nicht auf der Höhe und auch traumatisiert. Ich weiß ein paar Geschichten aus ihrem früheren Leben, aus ihrem ganz jungen Leben und nachvollziehbar. Aber es ist nicht nachvollziehbar heutzutage, mich immer noch so zu behandeln, wie sie mich die ersten 20 Jahre meines Lebens behandelt hat. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es absolut legitim ist, um selber gesund zu werden, irgendwann zu sagen, ich breche hier jeglichen Kontakt ab. Das nennt sich No Contact. Habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, dass das absolut sinnvoll ist, um selber wieder gesund zu werden. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift in meinem Leben. Ich war stehen geblieben bei dem Thema Aggression. Also Aggression war bei mir, auch als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, ein Grundthema. Und zusammen mit 2, 3 anderen Erlebnissen in meiner Jugendzeit, die mich einfach, man muss es sagen, ich weiß, der Begriff ist inflationär, aber mich traumatisiert haben und die nicht behandelt wurden. Zum Beispiel, ich habe mit, als ich 17 war, meinen Stiefvater gefunden, wie er sich das Leben genommen hat. In der Garage habe ich ihn gefunden. Er hat sich mit Autoabgasen das Leben genommen und ich habe zum Beispiel an die Monate, knapp 3 Monate danach, keine Erinnerung mehr. Also. Und es wurde auch niemals in meiner Familie, und das ist wirklich krass, okay, es war damals Mitte, Ende der 80er noch nicht so, dass jeder zum Psychotherapeuten gehen konnte oder das wurde halt, wie es teilweise heute ja auch noch gesehen wird, wenn du zum Psychodoktor gehst, dann bist du bekloppt, dann hast du eine Macke. Keiner aus meiner Familie und erst recht ich nicht, der diesen Mann, der sowieso, ich hatte sowieso eine ganz schräge Beziehung zu dem, vor allen Dingen eine angsterfüllte und eine dunkle Verbindung, weil das nie aufgearbeitet wurde und ich mir erst viel, viel später da Hilfe geholt habe, was auch gut ist, aber was immer noch sozusagen auch in meine Seele, in meine Psyche reinspielt. Also, Aggression, die Unfähigkeit, sich selber zu spüren und ich meine wirklich sich selber zu spüren. Also, wie oft habe ich in meinem Leben Komplimente bekommen oder Zuneigung bekommen und auch Wertschätzung ausgesprochen bekommen. Also ich habe zum Beispiel während meiner Theaterzeit die 20 Jahre, als ich auf den Bühnen rumgehopst bin, niemals eine schlechte Kritik bekommen. Ich habe immer gute Kritiken bekommen. Das kam nie bei mir an. Ich habe immer dieses Gefühl in mir gehabt, ich bin nichts wert. Nicht nur ich bin nichts wert, sondern ich bin gar nicht. Ich bin verloren in dieser Welt. Ich gehöre nicht dazu. Wenn das nämlich länger besteht, auch im Erwachsenenalter, dann entsteht diese Abspaltung zu sich selbst, die wird immer größer und die Außenwelt wird immer wichtiger. Also diese Fähigkeit, in sich selbst zurückzuziehen und Kraft zu tanken, sich wohlzufühlen, was ich als ein gesundes Selbstwertgefühl und eine gesunde Selbstliebe bezeichnen würde, kann sich nicht entwickeln. Das heißt, der Fokus, wie in meinem Fall, konzentriert sich immer mehr nach außen. Und ich hatte das Glück und das Pech, dass ich dann auf eine Schauspielschule gekommen bin wie alt war ich denn? Nee, ich war ein bisschen jünger. 23, bis ich 26 war und dort sozusagen einerseits ein Ventil hatte für diese ganzen unterdrückten, zurückgehaltenen Emotionen, vor allen Dingen auch Wut. Ich habe ganz oft so wütende Figuren gespielt, die ich auch wirklich gut gespielt habe, weil ich kannte diese ganzen Energien. Und auch die traurigen Figuren, also eine meiner ersten großen Rollen damals in Celle am Schlosstheater war Wojciech, wo ich wirklich extrem gute Kritiken bekommen habe, überregional sogar bis in die Frankfurter Rundschau, weil die Regisseurin halt einfach überregional auch bekannt war und ja, aber auch da, ich bin dann in dieses Theaterensemble gekommen und habe mich dort nicht eingebunden gefühlt. Ich war sofort, oder mein Gefühl war immer, ich bin der Außenseiter, alle sind gegen mich, ich muss mich behaupten und ich mache jetzt durch extrem gute Leistung, in egal was, also ne, ob es jetzt das Zeichnen damals war und ich daraufhin mir selber sozusagen den Freifahrtschein für die Kunsthochschule geöffnet habe oder eingelöst habe, oder ob es dann meine bestandene Prüfung an der Schauspielschule war und auch später im Theater, egal wo, habe ich immer versucht, besonders gut zu sein und sozusagen durch mein Tun im Außen das zu bekommen, was ich selber in mir nicht gespürt habe. Und wenn ich das jetzt so erzähle, das ist so anstrengend und ich wusste natürlich dann schon auch mit Anfang, Mitte 20, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, aber ich war völlig lost und ich war auch wahnsinnig destruktiv mir selbst gegenüber. Also das ist zum Beispiel auch ein Zeichen, ein Symptom von emotionaler Einsamkeit. Man hat immer eine Sehnsucht, man hat immer einen Hunger. Das heißt, man entwickelt Suchttendenzen. Also ich habe das Glück, dass ich habe zwar einiges ausprobiert, weil ich bin Skorpion und das gehört wahrscheinlich auch zu meinem Wesen dazu, aber ich bin nie groß drogenabhängig geworden, was jetzt wirklich schwierige oder schwere Drogen betrifft oder heftige, denn wenn ich die Tendenz gehabt hätte, wäre ich keine 30 Jahre alt geworden. Also ich habe in meiner Familie Alkohol war ein Thema, mein Vater war Alkoholiker und auch einige andere Menschen in meinem Familienumkreis, wo ich sage, okay, das war ein sehr, sehr kaputter Umgang mit dieser frei verfügbaren Droge, dass interessanterweise mein Bruder als auch ich in relativ jungen Jahren gesagt haben, okay, davon lassen wir die Finger, also ich habe seit über 20 Jahren keinen Tropfen Alkohol getrunken, nicht weil ich Alkoholiker war, sondern weil es mir einfach nicht schmeckt. Also meine Droge über viele Jahre, und das hat angefangen während der Schauspielschulzeit, war Gras. Also, und im Nachhinein muss ich sagen, war es auch ein Schutz, weil dieses Kiffen hat mich betäubt. Dass ich also viele dieser dunklen Energien, die durch diese emotionale Einsamkeit in meinem Herzen natürlich vorhanden waren, Traurigkeit, Depression, ich hatte immer wieder depressive Phasen, die ich durch überkompensierendes Agieren im Außen besonders gut sein und dann noch eine Ausbildung und dann mal eben so nebenbei den Heilpraktiker für Psychotherapie, ne? Also alles selber beigebracht, ich war auf keiner Schule, ich habe die Prüfungen gemacht, habe dann eine Heilpraxis gegründet und habe dann noch verschiedene Zusatzausbildungen gemacht, meine Coaching-Ausbildung jetzt die letzten Jahre noch, also dadurch hat sich natürlich bei mir etwas entwickelt, einerseits ist das gut, nämlich ich schaffe das, ich ziehe das durch, aber andererseits ist es eigentlich nie aus der wirklich gesunden Freude, weil ich daran Freude habe und weil es mir Spaß macht, sondern immer nur mit diesem, ich mache das jetzt, damit ich im Außen Bestätigung bekomme. Und ich bekomme auch diese Bestätigung oder habe die ganz oft bekommen, aber ich habe es nicht gefühlt, weil ich diese Bestätigung mir selber ja nicht geben konnte. Und teilweise auch heute immer noch nicht kann. Aber deswegen bin ich so froh, dass ich diese Diagnose oder diese Erklärung dieses Krankheitsbildes endlich gefunden habe. Da mir erklärt sich so viel in meinem Leben und jetzt kann ich das Stück für Stück verändern und in Liebe sozusagen mit mir verwandeln und transformieren. So, ich muss mir ganz kurz gucken, ich habe mir Notizen gemacht, weil dieses Thema mir so am Herzen liegt, dass ich nichts vergessen möchte. Man findet seinen Platz in der Welt nicht oder man ist der festen Überzeugung, die Welt hat keinen Platz für mich. Man spürt nie wirklich ein Sicherheitsgefühl. Das ist abgefahren. Also ich bin zum Beispiel seit 20 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ja, und das ist wirklich ein Geschenk des Himmels. Dieser Mensch schenkt mir seit 20 Jahren, und das hatte ich vorher nicht, ich war wirklich lost, ich hatte wirklich nie lange Beziehungen, stabile Beziehungen. Ich habe da zum ersten Mal wirklich jemanden an meiner Seite, der mich so nimmt und akzeptiert, wie ich bin, und trotzdem habe ich immer noch diese Tendenzen, dass ich das Gefühl habe, ich bin zu viel, ich bin zu anstrengend, ich bin eine Last. Sowohl für ihn als auch für meine Mitmenschen, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren, wo das alles sozusagen aufgrund psychischer Erschöpfung, weil ich das alles nicht mehr aufrechterhalten konnte, alles zusammengebrochen ist und jetzt sozusagen seinen Weg nach draußen findet. So körperliche Symptome. Einerseits Depression, aber eben auch ganz typisch ist so dieses so ein Beklemmungsgefühl in der Brust. Das kam so, vor 1-2 Jahren kam das ganz, ganz massiv, dass ich das ganz oft hatte, dass sich so mein Brustkorb zusammenzieht, ne? Und auch so, dass das Herz so Aussetzer hat, ne? Das ist ein ganz, ganz typisches Zeichen dafür, wenn diese Symptomatik so stark wird, dass man das nicht mehr im Griff hat. Das macht natürlich zusätzlich Angst. Gleichzeitig entwickelt sich sowas wie eine Sozialphobie. Also ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mich ganz, ganz oft und teilweise auch heute noch in sozialen Umfeldern immer unwohl gefühlt, weil ich immer gedacht habe, ich gehöre nicht dazu, ich kann irgendwie nicht so richtig mitfeiern oder ich verstehe nicht, wie hier die Leute irgendwie so miteinander es gut haben. Ich habe mich immer so als Außenseiter gefühlt. Gleichzeitig sind es Gefühlsschwankungen. Also, ich gehe davon aus, dass einige Menschen auch in meinem beruflichen Umkreis mich als Drama Queen bezeichnen würden. Heute sage ich, ja, habe ich lange dran gearbeitet. Aber es ist natürlich nicht lustig, wenn du selber sozusagen von dir das Gefühl hast, du bist jemand, der eine Zumutung für andere Menschen ist. Also ich weiß, meine Mutter hat mir ganz oft in meiner Kindheit gesagt, wie schwierig ich bin, wie anstrengend ich bin, und ich soll mich doch mal benehmen und ich soll mich anpassen und vor allen Dingen, ich soll nicht heulen, hör auf zu heulen. Also was ja wirklich, ich finde gar keine Worte, aber ich will auch nicht, das soll keine Verurteilung sein. Ich möchte bloß die Sachen heutzutage ansprechen dürfen, weil ich das jahrzehntelang nicht gemacht habe. Und it's a fact. So war das und so ist das auch heute noch, und deswegen, wie gesagt, vorhin schon, no contact, was mir sehr, sehr gut tut, was mir aber auch nicht leicht fällt, weil man hat ganz schnell ein schlechtes Gewissen. Ich habe dauernd ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel jemandem absagen muss oder wenn ich irgendwas nicht geschafft habe oder so, dass ich immer denke, ich bin schwierig, ich bin nicht lebensfähig. Und dieses, ich bin nicht schwierig, bis ich rausgefunden habe, wie oft als ich rausgefunden habe, dass das sozusagen ein Glaubenssatz von mir ist, den ich von ganz, ganz früher noch habe, das war wirklich schockierend. Ganz oft habe ich auch meinem Mann gegenüber gesagt, tut mir leid, dass ich schon wieder so anstrengend bin, so schwierig bin, und er immer so, ich empfinde es gar nicht so. Ist doch ganz total nachvollziehbar, dass du dich gerade so fühlst, wie du dich fühlst. Übrigens auch ein Symptom von emotionaler Einsamkeit, immer dieses sich für alles Mögliche entschuldigen und sich für alles und für jeden verantwortlich zu fühlen. Also dieses People-Pleaser-Tum oder auch dieses Thema, ich muss die Welt retten. Also ich habe ja mit 25 ja dann glücklicherweise angefangen, buddhistische Meditation zu praktizieren, die mir sicherlich mein Leben gerettet hat und mir auch sozusagen Stück für Stück in den letzten 25 Jahren die Kraft immer mehr gibt und gegeben hat, um an diese ganz tiefen Wunden in meinem Leben ranzukommen. Aber ich habe diese Praxis zum Beispiel auch missbraucht. Ich wollte dann natürlich einer der tollsten Buddhisten sein. Ich habe ganz vielen Menschen von dieser buddhistischen Praxis erzählt, sie unterstützt, sie begleitet, dass sie mit dieser Praxis beginnen können, dass sie in die Tiefe vordringen können. Ich wollte halt, oder für mich war es ganz wichtig, ich wollte der Obergeschrubbte werden und wollte der beste Buddhist sein, den es überhaupt gibt, anstatt liebevoll mit mir diese Praxis zu, also das heißt, das Chanten von Namyo Rengekyo heißt, oder das Lotus Sutra zu praktizieren, heißt die Praxis für sich und andere. Ja, also ganz für sich und für andere. Also im Christentum gibt es so eine Entsprechung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ganz oft lassen wir dieses wie dich selbst weg und ich habe in dieser Praxis quasi unbewusst, weil ich dazugehören wollte, weil ich besonders toll sein wollte, weil ich endlich Anerkennung haben wollte. Ich habe gechantet wie ein Dover stundenlang, teilweise 10 Stunden am Tag oder 7 Tage hintereinander, jeweils 7 Stunden. Sowas habe ich öfter gemacht, weil ich einfach Anerkennung haben wollte und nicht, weil ich diesen Glauben hatte, dass diese Meditation, wenn ich das intensiviere, dass das für mein Glück ist. Ich habe mir zwar immer gewünscht, aus meinen Dunkelheiten rauszukommen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ganz viel habe ich gemacht, um dort auch in dieser buddhistischen Gemeinschaft anerkannt zu werden. Ist ganz übel geändert, nicht ganz übel geändert, aber ich war natürlich irgendwann, besonders als ich hier in Berlin ankam, enttäuscht von den anderen Mitgliedern und von wie miteinander umgegangen wird und weil ich natürlich, ich wollte etwas von diesen Menschen, die ja auch alle sozusagen sich um ihr Glück gekümmert haben und diese Praxis ausgeübt haben, um ihre Seele sozusagen wieder heil zu machen und ihre Buddha-Natur zu verwirklichen. Ich wollte von denen etwas, unbewusst, das war mir nicht klar und war natürlich dann enttäuscht, wenn ich das nicht bekommen habe. Diese Enttäuschung, wenn man sich sozusagen selber aufgibt, im Außen, für andere, sich, egal, kriegst einen Anruf oder kriegst mit, jemandem geht's nicht gut und du opferst dich auf, du widmest deine Zeit, du fährst dahin, du unterstützt die Person und diese Person vergisst das aber ganz schnell und dann irgendwie nach einem halben Jahr geht es dir selber mal schlecht und du hast das Gefühl, keiner kümmert sich um dich. Du gibst ganz viel ins Außen und an deine Mitmenschen, aber dann kommt nichts zurück. Genau dieses Phänomen ist mir dann in der buddhistischen Gemeinschaft passiert, was auch jetzt erst richtig bei mir ankommt und was, wo ich sage, wow, okay, so tief ist dieses Drama, wenn man diese emotionale Einsamkeit hat. Ne? Weil immer versucht man im Außen, um das nochmal zu erklären, das zu bekommen, was man sich selber nicht geben kann, weil man keinen Zugang zu sich selber hat. Ja. Ich befürchte zum Beispiel, dass dieses Phänomen in den nächsten Jahren in unserer Gesellschaft noch viel, viel größer wird, weil die ganzen Generationen, die jetzt aufwachsen, ganz viel im Außen sind. Ja, also und die Eltern natürlich auch, weil alle gucken auf dieses Handy, alle gucken in, sind sozusagen mehr mit dem Internet verbunden und sind dort, kommunizieren dort miteinander, als wirkliche Begegnungen zu haben. Und wie oft sehe ich kleinste Kinder, die noch im Kinderwagen sitzen, in der U-Bahn und die Mutter guckt ins Handy völlig apathisch, ne? Nachvollziehbar vielleicht auch, weil es alles sehr anstrengend ist und erschöpfend ist und das vielleicht ja auch sozusagen ein Moment der Ruhe und des Dissoziierens ist, übrigens auch ein Symptom der emotionalen Einsamkeit, Dissoziation. Sich trennen und sich nicht mehr spüren und in so einen Betäubungszustand zu geraten, fast wie so komatös oder autistisch. Und aber wenn ich dann sehe, dass diese Mütter da sitzen und in ihre Handys gucken und dann die kleinen Babys, die Kinder schon nach dem Handy greifen oder ganz, ganz viele, ganz junge Menschen nur noch, wenn sie, weiß ich, aus der Schule kommen und in der U-Bahn sitzen oder irgendwie auf dem Bus warten, nur in dieses Handy gucken. Wir verlernen gerade ganz massiv und das potenziert sich gerade, Verbindung zu halten und überhaupt erst zu entwickeln. Und ich befürchte, dass dieses Thema emotionale Einsamkeit sich gerade potenziell verstärkt und noch ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft hervorbringen wird, weil Depression, weil Traurigkeit, weil einfach nicht funktionieren in dieser Gesellschaft dadurch natürlich massiv verstärkt wird. Denn idealerweise wäre das Innen und das Außen gleich wichtig. Also diese gesunde Beziehung zu sich, als auch die gesunde Beziehung zu den sozialen Personen, zu der sozialen Familie. Und ich spreche jetzt definitiv nicht nur von der biologischen Familie. Ich bin der festen Überzeugung, es ist in manchen Fällen total gut und richtig, sich von der eigenen biologischen Familie komplett zu distanzieren, wenn man merkt, nach vielen, vielen Versuchen, es wird sich nichts ändern. Erst recht, wenn man narzisstische Eltern hat, die null bereit sind, sich ihre eigenen Themen anzugucken und auch null bereit sind, irgendwie sich Hilfe zu holen oder wenn sie sich dann therapeutische Hilfe holen, mit Medikamenten zuballern, aber ihr Verhalten nicht ändern können, weil sie nie an ihre Urwunden gekommen sind. Ja, also gesund wäre beides. Und dazu gehört, und jetzt kommen wir auch schon zu diesem Punkt, wie kann man das ändern? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir wieder üben müssen, uns zu spüren. Und dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten des Achtsamkeitstrainings. Ich habe, nachdem ich jetzt mich ganz viel mit dieser Thematik beschäftigt habe, meine eigene Meditationspraxis nochmal quasi auf ganz neue Füße gestellt. Und während des Chantens, während des Praktizierens des Lotus-Sutras wirklich versuche, mich selber zu spüren, was abgefahren ist, weil ich dauernd abgelenkt bin. Ich vergesse das sofort wieder, dass ich mir das vorgenommen habe. Okay, ich chante jetzt mein Mantra wirklich nur für mich, um mich zu nähren, um mir was Gutes zu tun. Dann fällt mir irgendwas ein, dann bin ich plötzlich, stehe ich auf, mache mir noch einen Kaffee oder gucke ins Handy, weil ich denke, ah, ich wollte doch da noch anrufen. Gehe irgendwie bei Amazon und gucke, ob ich nach einem bestimmten Buch, was ich vorgestern mir eingefallen ist oder wo ich mit jemandem drüber gesprochen habe, was mich interessiert. Es ist wirklich abgefahren, wie schwierig das ist, sich mit sich selber wieder zu verbinden und ein gesundes, liebevolles Verhältnis zu sich selber aufzubauen. Bei mir funktioniert das, indem ich annehme, was ist. Also, das hört sich so leicht an, aber haben wir schon öfter auch thematisiert, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, wo das halt alles so sich Bahn gebrochen hat bei mir und ich es eben nicht mehr überspielen konnte oder ich mich ja auch schon seit einiger Zeit nicht mehr betäube durch mir einfach das Hirn wegkiffen, was in gewisser Weise wirklich geholfen hat, weil ich habe mich nicht gespürt, aber ich habe auch diese Traurigkeit nicht gespürt, die mit dieser fehlenden Verbindung zu sich selbst einhergeht. Aber ich habe zugelassen, so oft es geht, diese Traurigkeiten, dieses Gefühl von Einsamkeit zuzulassen, dieses ganz viel mit Atmen gearbeitet. Ich habe mir Unterstützung geholt bei verschiedenen Menschen, die verschiedene Therapieansätze haben. EMDR heißt das eine, ich hoffe, das heißt so, EMMR, das ist so eine Klopftechnik, wo man sozusagen bestimmte Punkte in seinem Körper immer wieder klopft, wenn man merkt, man kommt gerade wirklich in einen ganz schwierigen, dysfunktionalen und psychotischen Zustand. Aber in allererster Linie sich trauen, das zuzulassen, und das ist wahnsinnig anstrengend. Also weinen und diese traurigen Energien und auch diese Trauer über sich selber, also auch in meinem Fall irgendwie die letzten 50 Jahre, die natürlich auch immer wieder schöne Momente hatten, aber im Großteil vom Gefühl her anstrengend und traurig und dunkel waren. Auch wenn mir das niemand angesehen hat, das ist übrigens auch eins der krassen Zeichen, wenn man emotionale Einsamkeit in seinem Leben als Thema hat, dass die Außenwelt das ganz, ganz oft nicht mitkriegt. Man ist Meister im Überspielen. Also, und ich natürlich als Schauspieler, ich kann auf dem Zahnfleisch gehen und kann irgendwie noch kurz bevor ich mit anderen Menschen in Kontakt komme, das Gefühl haben, ich springe jetzt hier gleich vor die S-Bahn. Und in dem Moment, wo dann ich in Verbindung mit dem Außen gehe, spiele ich etwas vor, wo alle Leute sagen, oh, das ist tolle Ausstrahlung hat der und guck mal, wie ist der, ne? Der sprüht ja richtig vor Freude und vor Lebenskraft, ist aber alles nicht echt, ist halt alles gespielt. Und dann, Es kann noch viel schlimmer gehen, eben wenn man das nicht aushält, dass man dann eben in Suchttendenzen gerät und dann wirklich unter die Räder kommt. Und selbst dann, wenn man dann in therapeutische Behandlung sich begibt und ja, die Art nicht erkannt wird, diese speziellen Formthemenkreises psychologisch, dann auf Depressionen generell behandelt wird und dann Medikamente bekommt, wo natürlich aber die Ursache nicht mit behoben ist, dieses sich nicht verbunden fühlen mit sich selber und dementsprechend mit der Welt. Also man pickt dann so wie blinde Hühner im Dunkeln und sucht nach jedem Strohhalm, nimmt das nächste homöopathische Mittel und geht dann noch da in eine Aufstellungsarbeit und versucht irgendwie da im Außen die Lösung zu finden. Oder man macht ganz viele Menschen in seiner Umgebung verantwortlich für sein eigenes Leid, anstatt nach innen zu gehen. Also, das Wichtigste ist, zu sich zu kommen, also sich gut zu tun, zu üben. Also, wie schwer fiel es mir, ich bin das erste Mal, glaube ich, vor 2 Jahren alleine das erste Mal ins Kino gegangen, das auszuhalten, sich selber was Gutes zu tun, für sich selber alleine in die Sauna zu gehen und zu sagen, okay, ich schenke mir das jetzt. Oder mit sich selber alleine schick essen zu gehen und zu sagen, komm, diese Zeit, auch wenn das wahnsinnig anstrengend ist und wenn es sich komisch anfühlt, das jetzt zu üben, sich selber, mit sich selber liebevoll zu sein und sich was Gutes zu tun. Fällt mir auch heute noch schwer, aber ich übe das und vor allen Dingen, wenn Traurigkeit, wenn Dunkelheit hochkommt, natürlich im Austausch zu sein mit vielleicht 1, 2, 3 engen Menschen, mit denen man in Verbindung ist, mit denen man wirklich eine Herzensebene hat, wo man Vertrauen hergestellt hat, und dann Gefühle zulassen und so lange zu weinen, bis es in dem Moment gut ist und auch zu akzeptieren, dass es am nächsten Tag wieder von vorne losgeht und diese Traurigkeit und diese Dunkelheit im Herzen wieder auftaucht und es nicht verdrängen, sondern es zuzulassen. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwie geht, sich Unterstützung zu holen, sich Begleitung zu holen bei Menschen, die sich auskennen, die man davon in Kenntnis setzt und sich traut, ihnen zu erzählen, was in einem selber vorgeht. Weil irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sowieso nicht kann, dann entweder klappt man zusammen oder gibt sich einen goldenen Schuss oder bekommt so heftige psychische und körperliche Symptome, dass man ernsthaft krank wird, dass man wirklich vielleicht in psychiatrische Behandlung muss und in eine Klinik muss, um wieder einigermaßen die Füße auf den Boden zu kriegen. Ja, leider ist es nach wie vor Depression und Traurigkeit in unserer Gesellschaft auch ein Tabu. Diese Tabuisierung müssen wir unbedingt aufbrechen. Das ist auch, deswegen ist auch jetzt mir so wichtig gewesen, diese Folge hier zu machen. Auch wenn ich jetzt schon hier über 50 Minuten erzähle und von diesem Krankheitsbild oder von dieser Diagnose erzähle, von diesem Symptom emotionaler Einsamkeit, weil ich glaube, wir müssen daran gehen. Und ich befürchte, es gibt viele, viele Menschen, die diese Thematik haben und denen überhaupt nicht bewusst ist, was mit ihnen los ist. Und ich mache das und bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass ich Menschen in meinem Leben gefunden habe, denen ich mich anvertrauen kann. Ich wünsche dir, wenn du jetzt in Resonanz gehst mit dieser Thematik, dass du jemanden findest oder dass du den Mut findest, dich jemandem zu öffnen. Also wenn du möchtest, kannst du dich auch gerne natürlich bei mir melden. Ich denke, ich weiß mittlerweile ziemlich gut, um was es hier geht. Ich kann dich da gerne als Coach begleiten in diesem Prozess, kann mit dir sozusagen Licht in dieses Dunkel der Seele bringen und habe ganz viele Dinge in meinem Leben erfahren, die jetzt aus dieser Perspektive, wo ich das alles kenne und mich da jetzt viel mit beschäftigt habe in den letzten 1, 2 Jahren, dass ich da auch mittlerweile Wege weiß, um da einen guten Umgang mitzufinden und vor allen Dingen auch aus diesen dunklen Käfigen die Seele wieder rauszuholen. Ja, ich kann natürlich euch auch im Rahmen meines Potenzialcoachings die geeignete Meditation mit euch rausfinden. Vielleicht ist es auch eine Mantra-Meditation, vielleicht ist es eine Atemmeditation, eine Achtsamkeitsmeditation, vielleicht verschiedene kleine Übungen. Also, falls du das Gefühl hast, du möchtest gerne von mir Unterstützung haben, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen Themen, in deinem Leben, dann melde dich gerne bei mir über die bekannten Kanäle, entweder über meine Website auf meiner Homepage per E-Mail oder auch per WhatsApp 0157-339-71852 oder schreib mich bei Social Media an. Ich bin vertreten auf Instagram und Facebook. Die beiden sozialen Medien nutze ich. Dort kannst du gerne mit mir in Verbindung treten. Ich freue mich, wenn ich da ein Stück zu beitragen kann, dass diese Thematik in unserer Gesellschaft Licht ins Dunkel bringt und oder dass man da Licht ins Dunkel bringt und dass wir da noch viel, viel mehr drüber aufklären, weil ich befürchte und ich bin der Überzeugung, dass das die nächsten Jahre ein ganz heftiges Thema wird. Also auch die Nachwirkungen von Corona zum Beispiel und auch jetzt die aktuelle politische, gesellschaftliche Situation. Man merkt jetzt schon, dass dieses Thema, diese Dunkelheit überall Raum greift, weil wir immer mehr getrennt sind voneinander. Und so Kämpfe, die anderen sind böse und oder die da draußen sind schuld. Ist übrigens auch ein Symptom, ne, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, die Welt ist kein schöner Ort mehr. Ja, wenn man das über lange Zeit mit sich rumträgt, diese fehlende Verbindung zu sich selbst und im Außen immer mehr enttäuscht wird, weil das Außen kann dir das nicht geben, was du eigentlich dir selber geben müsstest, solltest, dürftest an Liebe, an Zuneigung, an Geborgenheit. Das wird niemals funktionieren. Und das ist ein explosives Gemisch in unserem gesellschaftlichen Kollektiv, wo ich gerne ein Stück dazu beitragen möchte, das darzulegen, offen zu legen und auch Hilfe anzubieten. Also ihr Lieben, ich glaube, das ist bisher die längste Folge von Eckart Schuschin, fast eine Stunde. Ich habe sicherlich das eine oder andere vergessen, werde aber da sicherlich auch in den nächsten Folgen wieder weiter drauf eingehen. Ich bin sehr gespannt und freue mich über Feedback, über Erfahrungen, die ihr mit diesem Thema gemacht habt, und würde jetzt an dieser Stelle erstmal diese Folge beenden wollen und danke dir für dein Dranbleiben, für dein Zuhören und für deine Zeit, die du mir jetzt hier gerade geschenkt hast. Ich hoffe, du konntest damit etwas anfangen und in Resonanz gehen und fühlst dich jetzt idealerweise ermutigt, einen Schritt zu tun, um aus dieser Thematik rauszukommen und dir Hilfe zu holen. Also, ihr Lieben, alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, kommt gut in die Adventszeit, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, jetzt diese Adventszeit zu nutzen, ein bisschen in sich zu gehen, die rauen Nächte über Weihnachten und Neujahr zu nutzen, um sich was Gutes zu tun, um diese Verbindung zu sich zu stärken oder ein Stück weit auch wieder herzustellen und wieder in Kontakt zur eigenen Seele zu bekommen. In diesem Sinne, sei dir selbst ein Licht. Nicht sei der Welt ein Licht, sondern sei dir erstmal dir selber, zünde dir selber für dich ein Licht an. Und von da scheine dann nochmal ganz neu nach außen. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Alles Liebe. Euer Sven.